Weltfunk.
Ganz genau, Weltfunk hier. Grüß euch. Heute für euch im Studio Matthias. Ihr seid auf 102,6 hier Radio Free FM. Der Weltfunk, Donnerstagabend, 18 Uhr. Leute, heute gehen wir shoppen, denn wir brauchen neue Klamotten und neue Schuhe. Einmal Shoppingtour machen heute mit dem Weltfunk. Aber halt, warum das vielleicht gar nicht immer so gut ist, diesem Impuls einfach so nachzugeben und was eventuell auch die Kehrseiten unserer Shopping-Routes sein könnten, das soll das heutige Thema sein im Weltfunk. Wir beleuchten nämlich die internationale Kleidungsproduktion, Kleidungsverkauf, was die Kleidung allgemein so für ein Lifecycle hat, mit allem, was dazugehört. Ausnahmsweise bin ich heute allein im Studio. Ali ist nämlich verhindert. Der ist nicht beim Shopping, aber anderweitig verhindert. Das heißt, ihr bekommt heute weniger Gruppengequassel zu hören, aber dafür ein bisschen mehr Musik. Nichtsdestotrotz, wir haben auch ein Interview für euch geführt. Das werden also auch andere Personen ausführlich zu Wort kommen heute in der Sendung. Aber vielleicht mal ganz grundsätzlich, warum ist denn überhaupt Kleidungsproduktion so ein Thema für den Weltfunk? Natürlich, weil das Geschäft mit der Kleidung schon lange ein globalisiertes ist. Angefangen bei den Rohstoffen für die Kleidung, die natürlich weltweit produziert und hergestellt werden, über die Produktion der Kleidung selber, die zum allergrößten Teil nicht bei uns stattfindet, sondern im Ausland, bis hin zu den internationalen Vertriebsketten, bis zu den internationalen Konzernen, die uns die Klamotten dann in den Läden hier verkaufen. Es ist also ein sehr, sehr internationales Thema für unsere internationale Sendung. Jetzt starten wir aber erstmal mit Musik. Viel Spaß. Ja, das war Musik aus Jamaika. Bob Marley mit seinen Wailers. Top Ranking vom großartigen Survival-Album. Kleidungsproduktion weltweit. Kleidung ist ja eine Sache, die betrifft uns natürlich alle. Als Menschen haben wir ja kein Fell, also uns wird's kalt draußen, wenn wir einfach so rausgehen ohne Kleidung. Macht ja auch niemand. Kleidung hat ja auch nicht nur die Funktion, uns warm zu halten, wenn es draußen kalt ist, oder uns vor Wind zu schützen und Regen. Ich schaue gerade mal aus dem Fenster, es windet ja ziemlich stark gerade. Kleidung drückt ja auch immer so ein bisschen was aus von unserem Innern, das wir nach außen tragen. Kleidung ist ja auch ein Stück weit Lifestyle, klar. Man will ja schick aussehen und nicht total abgeranzt rumlaufen. Vielleicht, wenn wir uns mit dem Thema ein bisschen befassen, ich habe da mal so ein paar Zahlen rausgesucht, wie sich in Deutschland der Kleidungskonsum so darstellt. Nämlich wird gesagt, dass durchschnittlich in Deutschland jede Person pro Jahr 60 Kleidungsstücke kauft. Das ist der Durchschnitt, der deutsche Durchschnitt, 60 Kleidungsstücke pro Jahr. Das heißt, dass wir im Durchschnitt ein bisschen mehr als ein Kleidungsstück pro Woche kaufen. Im kompletten Jahresdurchschnitt. Natürlich geht nicht jeder jede Woche shoppen. Aber wenn man den Durchschnitt sieht, dann haben wir 60 Kleidungsstücke pro Jahr und das bedeutet ungefähr ein bisschen mehr als ein Kleidungsstück in der Woche. Durchschnittlich werden diese Kleidungsstücke dann tatsächlich nur 4-mal getragen. Das heißt, ein durchschnittliches Kleidungsstück, das in Deutschland gekauft wird, wird nur 4-mal getragen. Manche wahrscheinlich nur einmal. Ich denke da gerade mal an Hochzeitskleider oder Hochzeitsklamotten allgemein. Manche natürlich viel, viel öfter. Der Durchschnitt ist aber tatsächlich 4-mal. Das ist eigentlich gar nicht mal so viel, finde ich. Manche Sachen tatsächlich werden auch überhaupt nicht getragen. Die kauft man und die versauern dann sozusagen im Kleidungsschrank. Im Jahr 2021 wurden in Deutschland 64 Milliarden Euro für Mode und Textilien ausgegeben. Das ist eine Steigerung von 5% zum Vorjahr. Ich weiß nicht, ob das was mit der Corona-Pandemie zu tun hat und der eingeschränkten Möglichkeit einkaufen zu gehen, aber vieles findet ja mittlerweile auch schon online statt. Kleidungsverkauf und Kleidungserwerb angeht. 64 Milliarden Euro für Mode und Textilien pro Jahr. Bei Textilien, da spielt natürlich auch Nicht-Kleidung mit rein, sprich Bettwäsche, Vorhänge, solche Dinge, das läuft dann unter Textilien, die nicht als Mode deklariert werden. Wir sehen, das ist ein Thema, das eigentlich jeden betrifft, ziemlich weitläufiges. Und ich war tatsächlich vor einigen Wochen auf einer alternativen Stadtführung in Ulm dabei, die ausgerichtet wurde von Future Fashion, einer Organisation, und der Hochschulgruppe für Nachhaltigkeit der hiesigen Uni, der Uni Ulm. Ein paar engagierte Studierende, die diese Hochschulgruppe betreiben und da unter anderem auch Stadtführungen zum Thema Mode anbieten. Und wir waren ja so ungefähr 2 Stunden lang sozusagen auf Shoppingtour durch die Ulmer Innenstadt. Gekauft haben wir nichts. Dafür haben wir relativ viele Infos bekommen zum Kleidungskauf und zu allem drumherum. Und auch zu den Problematiken und auch zu Alternativen, die es gibt zu den gängigen Einkaufspraktiken. Im Nachgang waren die Guides der Tour noch für ein Interview bei mir. Und wer da dabei war und was dort die Themen waren, da hören wir jetzt einfach mal rein.
Ich bin die Raquel Dischinger von Future Fashion, einem Gemeinschaftsprojekt, initiiert von der Stiftung Entwicklungszusammenarbeit. Wir sitzen in Stuttgart. Und genau, ich war heute mit dabei und habe die 2 Stadtführerinnen Larissa und Pia begleitet. Wir wollten mal wieder sehen, wie so Stadtführungen jetzt endlich mal wieder nach Corona stattfinden. Genau, und ich bin die Projektkoordinatorin von Future Fashion und schaue, dass quasi all unsere Bausteine, die wir von Future Fashion machen zum Thema nachhaltige Mode, sei es Events oder eben solche Kleidertauschpartys oder Stadtführungen oder Messeveranstaltungen, das läuft alles bei mir zusammen.
Genau, ich bin Larissa Scheer, ich bin 24 Jahre alt und studiere den Master an der Universität Ulm in nachhaltige Unternehmensführung. Und genau, ich bin Vorstand bei der Hochschulgruppe für Nachhaltigkeit und darüber sind wir auch zu Future Fashion gekommen.
Genau, und dann gibt's noch mich, Pia Seltner. Ich mache auch meinen Master in nachhaltiger Unternehmensführung und gehöre auch zur Hochschulgruppe. Für uns ist das jetzt auch, ja, sage ich mal, relativ neu. Vor Corona ist das alles ein bisschen, oder während Corona alles ein bisschen eingeschlafen leider. Und wir haben das jetzt seit November wieder gestartet, dass die Future Fashion Touren in Ulm auch wieder durchgeführt werden können.
Alles klar, super. Jetzt waren wir heute unterwegs. Wo waren wir denn überall?
Also wir machen das stationsmäßig. Wir laufen los bei Komoot, da treffen wir uns. Dann ist die erste Station bei Fischerins Kleid. Da haben wir den Themenblock Probleme in der Wertschöpfungskette und Label-Labyrinth, quasi Übersichte oder einen Überblick geben über alle Labels, die es so gibt. Dann laufen wir zu VD, da haben wir das Thema Outdoor-Mode. Dann nächste Station ist Second Tick, da geht es um Second-Hand-Mode. Und letzte Station ist dann der Schuhmacherladen. Da geht es um das Thema Reparatur und wie man seine Kleidung quasi reparieren kann oder welche Optionen es noch gibt, welche Möglichkeiten.
Ja, jetzt ist ja tatsächlich Kleidung ein Thema, das uns tagtäglich beschäftigt. Und ich habe mir heute früh mal die Mühe gemacht, als ich mich angezogen habe, habe ich mal die ganzen Labels an meinen Klamotten angeschaut. Wo kommen die denn alle her? Deutschland war nicht dabei. Wo kommen denn unsere Klamotten her?
Also hauptsächlich aus China und Asien. Also man muss es natürlich nochmal trennen. Rohstoffanbau ist was anderes als Manufaktur. Die Manufaktur findet überwiegend in asiatischen Ländern statt. Meistens Südostasien.
Wo sich das tatsächlich, glaube ich, auch in den letzten Jahren so ein bisschen jetzt verschifft und wir immer wieder auch mehrere Produzentinnen Anbaugebiete in afrikanischen Ländern finden. Also es verschiebt sich gerade immer mehr, je nachdem, wo halt am wenigsten gezahlt wird für die Löhne, verschiebt sich das quasi.
Ja. Was ist denn das Problem dabei, dass die Klamotten von so weit herkommen?
Also ein Problem ist auf jeden Fall, dass es in anderen Ländern andere Rechte gibt, dass die Arbeitnehmer jeden Tag konfrontiert sind mit Menschenrechtsverletzungen, mit Löhnen unter dem Existenzniveau. Und zum anderen ist natürlich auch der Transport ein wichtiges Thema. Dadurch, dass die Kleidung von so weit wegkommt, entstehen beim Transport zu den Endkonsumenten auch immense CO2-Emissionen.
Ja, nicht umsonst ist quasi die Modeindustrie eine der schmutzigsten Industrien, die wir haben, mit extrem hohen CO2-Äquivalenten, die ausgestoßen werden. Damit eben auch ein absoluter Klimaerwärmungstreiber.
Genau, wenn man sich mal überlegt, wie viel Kilometer so eine Jeans allein zurücklegt, das ist mehr als einmal um die Welt. Und das ist schon echt krass, die Vorstellung.
Das heißt, von der Produktion, bis es bei mir im Schrank liegt, einmal komplett um den Globus und noch weiter?
Genau, ja. Also von der Kilometeranzahl ist das vergleichbar.
Ja. Gibt es eigentlich in Deutschland noch nennenswerte Kleidungsproduktion? Weil, also das, was ich jetzt habe, kommt halt hauptsächlich nicht von hier. Praktisch gar nicht von hier. Und wenn man sich so umschaut, man findet noch einzelne kleine Labels, aber im großen Stil wahrscheinlich nicht mehr.
Nee, tatsächlich gar nicht, obwohl das voll unterschätzt wird, weil früher war Deutschland eigentlich schon auch Textilstandort und vor allem jetzt hier auch auf der Alp und Albstadt, da hat es eine ziemliche Textilgeschichte, auch in Dietenheim wurde sehr viel produziert und es gibt noch so vereinzelte Unternehmen, die Familienbetrieben sind, die eben noch überlebt haben sozusagen und die auch heute noch Garne spinnen zum Beispiel, also Otto Garne, die kommen ja auch aus Dietenheim und haben da eine lange Traditionsgeschichte und sind auch am Forschen, wie sie quasi diese Garne, also in der Vorstufe von, wie vor der Konfektion, wie die quasi hergestellt werden, was für Materialien, was für Techniken dahinter steckt, um möglichst wenig Abfall zu produzieren oder möglichst wenig Ressourcen einzusetzen und dann eben darauf zu achten, dass auch Chemikalien nicht eingesetzt werden müssen, es gibt noch in Deutschland Produktionsstätten sozusagen, aber tatsächlich sehr wenige und auch wenige, die wir dann in unseren Etiketten finden, obwohl ich erst im letzten wieder gehört habe und mich sehr gefreut hat, dass tatsächlich auch Hugo Boss als große Mode-Brand, als Marke Stoffe und Garne von solchen Textilherstellenden hat und es sogar auch labelt und sagt so, ja, wir haben Garne von der Schwäbischen Alb.
Ja, ich kenne das noch als Kind aus der Werbung, die Firma mit dem Affen. Der Tennisbekleidungshersteller, wir produzieren ausschließlich in Deutschland, aber das ist in dem Fall ein Randphänomen nur noch.
Ja, also auf jeden Fall ist da nicht so viel, zumindest nicht, was irgendwie groß bekannt ist.
Ja, ihr seid immer noch beim Weltfunk bei Radio Free FM auf der 102,6. Das war jetzt nochmal Bob Marley, der hier das Babylon System besingt vom Survival-Album. Ja, Thema heute Kleidungsproduktion, Kleidungskonsum, Kleidungswiederverwertung eventuell auch. Was wir mit unserem Konsum eventuell anrichten auf der Welt. Wie die ausufernde Kleidungsproduktion zum riesigen Problem wird. Darum kümmern wir uns heute so ein bisschen. Und was man dagegen tun kann, das hören wir uns tatsächlich jetzt an. Es geht weiter mit dem Interview mit Future Fashion und der Hochschulgruppe für Nachhaltigkeit.
Was können denn wir tun, damit sich das ändert oder damit diese Problematik der internationalen Kleidungsproduktion, der extrem langen Transportwege, der Verstöße gegen Arbeitsrechte, damit sich das ändert? Können wir da irgendwas machen?
Also schwierig. Wir waren ja auch in VD vorhin und der Storeleiter meinte, dass auch das Know-how und die Maschinen und einfach generell das Wissen mittlerweile eher in Asien liegt, in anderen Ländern und es ein sehr, sehr langer Prozess wäre, über Jahre hinweg dieses Wissen und die ganze Produktionsstätte wieder irgendwie nach Deutschland zu kriegen. Das wäre eine sehr lange Transformation. Man könnte das natürlich irgendwie schaffen, aber müssen mehrere Akteure aus Wissenschaft, Politik vor allem und Wirtschaft auch dahinter stehen.
Ja, und ich glaube auch, dass es in erster Linie dann halt auch darum geht, sich zu fragen, brauchen wir die ganzen Massen, die jetzt eben produziert werden und wenn wir das Know-how irgendwie aufbauen können oder ja, also ich meine, im Endeffekt können wir halt auch nicht hier ewig viel Baumwolle anbauen, sondern die Rohstoffe kommen ja auch aus vielen von diesen Ländern und dann macht es ja schon Sinn, dass ich sage, da wo ich die Rohstoffe habe, da kann ich auch produzieren. Es ist nur so, dass die Menschen, die dann produzieren, eben auch wertgeschätzt werden sollen und unter gleichen Arbeitsbedingungen arbeiten, wie wir es vielleicht hier in Deutschland gewöhnt sind und man da einfach darauf achtet, dass das menschenwürdig gestaltet wird und dass auch die Umwelt dort und hier nicht geschädigt wird, sodass wir in einer zukunftsfähigen Welt leben können, wo alle halt ein menschenwürdiges Leben führen können und nicht irgendwie mit 20 anderen Menschen eingepfercht sozusagen in einer eigenen Wohnung wohnen und einen 100-Stunden-Woche haben quasi. Also das ist ja schon extremst.
Ja, ich denke auch beim Verbraucher ist es einfach so, dass man sich darüber einfach bewusst ist. Da fängt es ja irgendwo an, dass man sich bewusst ist, was da passiert und dass man da halt schon mal drauf achtet, dass einem das alles so ein bisschen bewusst ist, diese ganze Thematik. Und das versuchen wir halt dann auch mit den Stadtführungen so ein bisschen rüberzubringen, was da alles so dahinter steckt und was man da noch so für Alternativen hat.
mal jenseits von unserer Konsumentendemokratie muss sich also schon auch an den Regularien was ändern. Jetzt ist ja aktuell das Thema Lieferkettengesetz ganz heiß. Was hat das damit zu tun, beziehungsweise wird das die Situation verbessern oder wie schätzt ihr das ein?
Also ich finde, das Lieferkettengesetz ist auf jeden Fall ein guter erster Schritt. Ich finde es super, dass es das gibt. Allerdings war die anfängliche Idee, also die Grundidee war, dass man die Unternehmen haftbar machen kann, wenn Menschenrechte verletzt werden. Dass quasi Menschen aus Bangladesch, aus Fabriken, die da einstürzen und so weiter, dass die sich einklagen können über das deutsche Recht und deutsche Unternehmen verpflichtet werden, da Verantwortung zu übernehmen, dadurch, dass es ja ihre Zulieferer sind. Letztendlich ist das Sorgfaltspflichtengesetz aber so entwickelt worden, dass es keine Haftbarkeit gibt, sondern Bußgelder. Und das finde ich ein bisschen problematisch, weil Unternehmen, große Unternehmen haben genug Geld. Das ist denen pups egal, ob sie jetzt irgendwie super viel Bußgeld an irgendjemanden zahlen müssen. Die haben genug Geld. Und vor allem ist es auch gerade juristisch, glaube ich, noch nicht so ganz geklärt, ob Leute sich über das deutsche Recht einklagen oder ob es dann das bangladeschische, chinesische oder was auch immer Recht ist. Weil das macht einen großen Unterschied. Weil, ja, ich glaube, es ist, wir wissen alle, dass die Rechte in Bangladesch zum Beispiel anders sind als in Deutschland. Also es gibt Luft nach oben.
Ja, das heißt, der Teufel steckt wie so oft in Detail dann bei diesen Gesetzen und Regularien. Mal zurück zu Ulm, wir waren jetzt vorher unterwegs. Wie schätzt ihr eigentlich die Lage in Ulm so ein? Ist Ulm jetzt gut ausgestattet mit nachhaltigen Klamottenläden im Vergleich zu anderen Städten in Deutschland oder ist das hier noch eher ein absolutes Randphänomen? Wie steht Ulm so da in der Hinsicht?
Also ich finde es ganz nett immer, weil die Annemarie, bei der wir sind, bei Fischerins Kleid mit dem nachhaltigen Modeladen, sagt immer als Motivation sozusagen, dass sie damals, als sie den Laden gegründet hat, einfach nichts gefunden hat in Ulm und dass sie das mega gestört hat. Und deswegen einfach gesagt hat, sie macht jetzt einen nachhaltigen Modeladen. Und inzwischen, finde ich, haben wir einige Anlaufpunkte, wo wir hingehen können und wir könnten auch noch viel mehr Läden mit aufnehmen, als die wir heute gesehen haben. Und ich bin auch jedes Mal wieder überrascht, wo dann doch nochmal eine Änderungsschneiderei, die jetzt vielleicht nicht im ersten Moment einem als nachhaltig auffällt, aber doch halt zu unserem Repertoire sozusagen gehört und die da auch einen großen Beitrag dafür leistet, dass da immer mehr auch aus dem Boden sprießt und es doch irgendwie auch mal noch Nähwerkstätte gibt oder nochmal ein neuer Secondhand-Läden. Und ich glaube, Ulm hat da inzwischen schon auch einiges, dass zumindest jeder oder jeder was findet hier in Ulm, um sich nachhaltig einzukleiden. Im Vergleich zu anderen Städten würde ich mal sagen, ist Ulm dafür, dass es doch nicht so eine große Stadt ist, aber jetzt auch kein Dorf eigentlich, ja, ganz gut aufgestellt, obwohl es sicher auch noch Luft nach oben gibt. Also die Zukunftsmelodie oder der Wunsch ist natürlich, dass es eigentlich nur noch nachhaltige Mode gibt und man als Verbraucherin auch gar nicht mehr die Wahl haben muss oder sich so viel informieren muss und so viel Aufwand und Zeit reinstecken muss, um rauszufinden, was denn jetzt eigentlich gut ist. Weil im Grunde wollen wir ja, glaube ich, alle nicht was Schlechtes kaufen oder was Schlechtes tun mit dem, was wir konsumieren, sondern ja, was Gutes tun. Und wenn wir nicht mehr die Wahl haben, dass man was Schlechtes kaufen kann oder dass das Schlechte auch noch irgendwie günstiger ist oder einen mehr dazu anregt durch Werbung und dazu verleitet, es zu kaufen, dann haben wir es natürlich irgendwie geschafft, wenn das Nachhaltigkeit zum Standard wird sozusagen.
Wie gefällt dir die Stadtführung bisher?
Ja, sehr schön, sehr informativ auf jeden Fall.
Ja, wir sind zurück bei Radio Free FM auf der 102,6. Ihr hört den Weltfunk immer noch. Und unser Thema heute Kleidungsproduktion, Kleidungseinkauf, alles, was mit Klamotten so zu tun hat. Wir hörten gerade ein Interview mit Future Fashion und der Hochschulgruppe für Nachhaltigkeit, wo wir uns damit beschäftigt haben, was denn so los war auf der Stadtführung, die wir gemeinsam gemacht haben, beziehungsweise wo ich dabei sein durfte. Das war ganz interessant, denn die Stadtführung, das war im Februar und es war mehr oder weniger der erste schöne Tag, der erste schöne Samstag, das erste schöne Wochenende in diesem Jahr. Und die Hirschstraße, wer die Hirschstraße kennt oder wer die Ulmer Innenstadt kennt, weiß, das ist die große Einkaufsstraße. Die Fußgängerzone war voll mit Leuten, die auf Klamotten-Shopping-Tour waren. Also man konnte sehen, jeder hatte seine Einkaufstasche dabei und es ist echt. Es war interessant, die Leute auf dieser Stadttour. Man hat zugehört, was dort geredet wurde, und man konnte aber. Das, was man gesehen hat, war das genaue Gegenteil. Es war schon, man musste schmunzeln dabei. Wir haben jetzt gehört, was die Probleme sein könnten, nicht sein müssen, sein könnten. Bei Kleidungsproduktion, Kleidungseinkauf, wir haben gehört, was man eventuell dagegen machen kann oder was vielleicht bessere Alternativen wären. Was man vielleicht noch als Disclaimer dazu sagen sollte, es gibt nicht nur diese einen Läden, bei denen wir da waren, die dort erwähnt wurden, die wurden natürlich beispielhaft rausgegriffen. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr von diesen Läden oder von diesen Anlaufstellen, Secondhand-Läden oder auch Reparaturwerkstätten. Wir waren ja auch bei einem Schuster gewesen. Und Änderungsschneidereien gibt es durchaus sehr, sehr viele hier in der Stadt, wer sich mal umschaut. Natürlich kann man da beliebig viele andere Läden auch rausgreifen als Beispiel. Man muss sich nicht auf die versteifen, die jetzt hier genannt wurden. Wir hören jetzt aber nochmal rein, was die Leute von Future Fashion und der Hochschulgruppe für Nachhaltigkeit uns noch so zu erzählen hatten, von dem, was sie sonst noch so treiben.
Ihr macht sicherlich noch andere Sachen als HSG.
Wir haben noch sehr viele andere Arbeitskreise, unter anderem das Nähcafé, wo man sich wöchentlich im Verschwörhaus dann ab dem Sommersemester hoffentlich wieder trifft. Und wir haben da auch Nähmaschinen gespendet bekommen und auch Stoffe, sodass immer einer quasi Leute bekleidet, wie man jetzt Socken stopft oder wie man seine Löcher näht und andere Sachen tut. Und wir haben auch noch einen Kleidertauschkreis, also so ein Kleiderkarussell, das wir so alle paar Monate mal stattfinden lassen, dass egal wer oder wie, nicht nur Studenten, sondern auch alle aus der Stadt können da hinkommen und ihre Kleidung quasi mitbringen und andere Kleidung wieder mit nach Hause nehmen. Wir haben noch einen Arbeitskreis über nachhaltiges Investieren, was auch ab Sommersemester wieder so richtig anlaufen wird, wo wir uns darüber informieren, welche ETFs man, in welche ETFs man investieren könnte, in welche Aktien oder welche Banken nachhaltiger sind und solche Themen. Wir haben noch einen Arbeitskreis, der nennt sich Clean Up. Da gehen wir zur Donau und haben halt solche
Müllgabeln, oder?
Ja, diese Zangen, mit denen wir quasi die Müll aussammeln.
Die man von den Zigarettenkippen kennt, die man
auch... Oh ja,
genau.
Das hatten wir zuletzt, glaube ich, im Dezember gemacht und es ist auch jetzt demnächst mal wieder geplant. Wir haben auch noch einen Arbeitskreis, der heißt Bienen Gardening. Da treffen wir uns zum regionalen und saisonalen Kochen. Wir haben da auch mit dem BUND zusammen Hochbeete auf dem Unidach, die wir an Patenschaften quasi weiterverleihen und da kann man dann ein Jahr lang quasi seine Sachen, Obst, Gemüse, alles anpflanzen. Wir haben da auch quasi Gartenmaterialien gespendet bekommen. Es wird auch Workshops geben, dass man also Insektenhotels vielleicht auch sogar mit Kindern zusammen bastelt. Und irgendwann vielleicht auch sogar Wurmboxen. Ideen sind genug immer da, brauchen nur Leute, die anpacken und Lust drauf haben.
Genau, dann kann ich bei mir nochmal ergänzen, Ehrenamt ist richtig, nur bei mir ist es nicht ganz so richtig. Ich bin ja angestellt bei der Stiftung Entwicklungszusammenarbeit und das Projekt Future Fashion wird durch verschiedene Ministerien auch finanziert, also zum einen zum Beispiel das Staatsministerium und das Umweltministerium und auch das Ministerium für ländlichen Raum, die jetzt hauptsächlich auch die Touren hier in Ulm finanzieren und uns da unterstützen, also vor allem auch bei der Bewerbung und genau.
Das klingt super vielseitig. Falls wir jetzt tatsächlich motivierte Leute unter unseren ZuhörerInnen haben und die sagen, ich will mitmachen, wo können Sie sich anwenden? Was wäre der Kontakt?
Sie können einfach auf die Website von der Hochschule, also Hochschulgruppe für Nachhaltigkeit schauen. Das findet man über die Website der Universität Ulm. Genau, da sind normalerweise Kontaktdaten angegeben, einfach eine Mail schreiben oder per WhatsApp und wir melden uns dann.
Genau, oder auch Instagram einfach anschreiben per Direktnachricht. Ganz unkompliziert, da antworten wir eigentlich auch immer.
Genau, Facebook ist auch möglich.
Auf jeden Fall, wenn man sich bei Future Fashion noch weiter informieren will, also hauptsächlich zum Thema nachhaltige Mode in Baden-Württemberg oder sich auch engagieren möchte, zum Beispiel als Helferin auf der Messe, dann könnt ihr natürlich auch da gerne gucken und es gibt auch immer weitere Informationen auch auf futurefashion.de, der Webseite, auch auf Instagram mit dem gleichlautigen Namen und wir haben auch ein Newsletter, falls ihr darauf Lust habt.
Genau, nochmal kurz zurück zur Hochschulgruppe, also bei Instagram finden die uns unter hsg-nachhaltigkeit-ulm, Facebook auch dann hsg-nachhaltigkeit-ulm.
Wie fandest du die Stadtführung heute?
Total gut.
Oh weh, Schimpfworte im Radio. Ich vermute mal, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Das war jetzt Kummer mit der Frage, wie viel ist dein Outfit wert? Ja, keine Ahnung, wie viel ist das Outfit wert? Karl Marx würde jetzt wahrscheinlich fragen, Gebrauchswert oder Tauschwert? Die Tauschwerte können da schon sehr, sehr hoch sein, ein paar tausend Euro, aber der Gebrauchswert von ein paar Schuhen ist halt auch nur der, der ein paar Schuhe so hat, ja, oder wenn meine Regenjacke billig ist, aber dicht, dann ist sie im Regen wahrscheinlich mehr wert als eine super teure Jacke, die halt nicht dicht ist. Wie auch immer, wir hörten gerade noch das Interview mit Future Fashion und der Hochschulgruppe für Nachhaltigkeit. Wenn ihr aufgepasst habt, da waren am Ende noch Kontaktdaten dabei. Falls ihr Lust habt, die Hochschulgruppe für Nachhaltigkeit der Uni Ulm steht selbstverständlich nicht nur Studierenden der Uni Ulm offen. Man findet sie unter uni-ulm.de/misc/hg-nachhaltigkeit/home oder auf Insta unter hsg-nachhaltigkeit-ulm, auf Facebook als HSG Nachhaltigkeit Ulm. Future Fashion ist relativ einfach, futurefashion.de. Ich habe jetzt noch einige Zahlen dabei, die die Probleme so ein bisschen verdeutlichen. Die Zahlen sind hauptsächlich von Future Fashion selbst. Die habe ich da sozusagen ausgeliehen, aber die kann man ja auch auf der Homepage nachlesen, beziehungsweise da gibt es ja einen sehr schönen Reader, der nennt sich Guide für nachhaltige Mode von Future Fashion. Und beschäftigt sich so ein bisschen mit den Problemen, die man eigentlich einteilen kann in mehr oder weniger zwei große Bereiche. Einmal das Thema Umwelt. Was hat die Kleidungsproduktion so für Auswirkungen auf unsere Umwelt? Und einmal auf das riesige Thema Arbeitsbedingungen. Unter welchen Bedingungen werden eben die Klamotten hergestellt? Hauptsächlich in Billiglohnländern und nicht in Deutschland. Wenn wir uns dem Thema Umwelt zuwenden, mal so ein paar Zahlen, und das hat mich selber so ein bisschen überrascht, weil ich dachte eigentlich, das Thema Mikroplastik im Meer ist eigentlich ein Thema von Plastikflaschen, Plastikverpackungen etc. Aber es ist tatsächlich so, dass jedes Jahr 500.000 Tonnen Mikrofasern durch das Waschen von Synthetikkleidung ins Meer gelangen. Das heißt, wenn wir unsere Synthetikkleidung waschen, und da sprechen wir eben hauptsächlich von Polyesterklamotten, dann gelangen allein dadurch über die Waschmaschine, über das Abwasser, dann 500.000 Mikrofasern jedes Jahr ins Meer. Wissenschaftlerinnen schätzen, dass 35% des Mikroplastiks im Meer aus Textilien kommt. Und damit sind nämlich Textilien die größte Quelle von Mikroplastik in den Ozeanen. Es ist schon, also mich hat das persönlich überrascht, aber wenn man sich vor Augen führt, dass 15% des Plastiks, das weltweit hergestellt wird, für Textilien verwendet wird, dann scheint es gar nicht mehr so weit hergeholt. Das ist natürlich schon eine immense Menge. Mittlerweile hat nämlich Polyester auch die Baumwolle abgelöst als das Material, das zum größten Teil für Kleidung hergenommen wird. Also mittlerweile ist die meiste Kleidung aus Polyester eben hergestellt und nicht mehr aus Baumwolle. Baumwolle war eben viele, viele Jahre lang mehr oder weniger das führende Material bei der Kleidungsherstellung. Leinen, Flachs und Hanf ist schon längst mehr oder weniger abgeschlagen im Ranking der Materialien, die für Kleidungsproduktion hergenommen werden. Übrigens auch interessant, wenn wir unsere Kleidungsstücke entsorgen am Ende ihres Lebens, Es ist tatsächlich so, dass nur 1% der entsorgten Kleidungsstücke weltweit wiederverwendet wird. Der Rest ist nämlich einfach nur Müll und wird verbrannt oder landet auf großen Müllkippen. Und vielleicht kennt ihr die Bilder aus Häfen in Westafrika oder auch in Lateinamerika, wo dann große Berge an alten Klamotten liegen. Das sind dann sozusagen die Müllkippen, wo unsere Kleidungsstücke unter anderem landen. Wird natürlich exportiert, beziehungsweise eben bei uns auch verbrannt im ganz normalen Hausmüll. Wir hören jetzt nochmal ein Stück Musik an, nämlich das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Yo, das war Danger Dan mit das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Ihr seid zurück beim Weltfunk, bei FreeFM auf 102,6. Unser heutiges Thema Kleidungsproduktion, Kleidungsvertrieb. Ja, wir hatten vorhin schon ein Interview gehört mit den Leuten von Future Fashion und der Hochschulgruppe für Nachhaltigkeit. Wir haben uns mit dem Thema Umweltkurs beschäftigt und ich habe jetzt hier noch in der Hand den Reader von Future Fashion, den sogenannten Guide für nachhaltige Mode. Und da ist ein relativ schönes Bild drin, nämlich ein T-Shirt, das ausgeschnitten ist wie ein Kuchen, beziehungsweise in Kuchenstücke geschnitten ist. Und da ist sozusagen aufgedröselt, wofür der Preis eines T-Shirts verwendet wird, beziehungsweise, wenn wir für unser T-Shirt Geld bezahlen, welcher Anteil davon wohin fließt. Und jetzt kann ich das mal aufdröseln, wohin das Geld sozusagen geht, das wir für unser T-Shirt ausgeben. 59% des Preises fließen in den Einzelhandel, das heißt der Handel, der hier bei uns vor Ort ist. 12% des Preises fließen in die Materialherstellung, beziehungsweise in den Material, die Materialproduktion. 12% fließen in den Zwischenhandel, 12% fließen in das Marketing, 8% fließen in den Transport und 4% fließen in den Gewinn der Fabrik, die das T-Shirt herstellt. Und jetzt habt ihr wahrscheinlich so schnell nicht mit nachrechnen können, aber jetzt kommen wir zum Lohn. Was bleibt denn noch für den Lohn der Arbeiterin übrig, die dieses T-Shirt herstellt? Tatsächlich sind es 0,6%. 0,6% des Preises für ein ganz normales T-Shirt der Lohn. Ist das, was bei der Näherin oder dem Näher dann schlussendlich ankommt. Und das ist natürlich, lächerlich wenig. Und wenn wir uns die Arbeitsbedingungen der Näherinnen und Näher, die diese Kleidungsstücke herstellen, anschauen, das ist natürlich, man kennt die Bilder, das ist katastrophal. Also vielleicht habt ihr das noch in Erinnerung, es ist jetzt annähernd 10 Jahre her, das war 2013, da ist in Bangladesch eine Textilfabrik eingestürzt, nämlich das sogenannte Rana Plaza, hieß es damals, es war eine große Fabrik, ist eingestürzt und da sind über 1000 Arbeiter damals ums Leben gekommen. Und das war ja mehr oder weniger der Startpunkt der Diskussion auch hier in Deutschland, zumindest in der Breite, über die Arbeitsbedingungen, die herrschen in den Produktionsbetrieben für unsere Kleidung, die Produktion, die wir ausgelagert haben in Billiglohnländer. Und man fragt sich ja schon, wenn tatsächlich nur 0,6% des Preises für ein ganz normales T-Shirt in den Lohn der Arbeiterin fließen, wieso ist es dann nicht möglich, diesen Lohn einfach zu erhöhen? Denn wenn die Lohnkosten so einen geringen Anteil ausmachen, dann wird es auch natürlich relativ wenig am Preis des T-Shirts am Ende ausmachen, wenn wir den Lohn einfach erhöhen würden. Warum das nicht passiert, das ist tatsächlich auch mir ein großes Rätsel. Vielleicht habt ihr da ja eine Lösung dafür parat. Schreibt es uns gerne auf weltfunk@posteo.de, was ihr dazu denkt. Tatsächlich ist es nämlich so, dass in vielen dieser Länder keine Mindestlöhne gezahlt werden. Und es ist auch oft verboten, sich in Gewerkschaften zusammenzuschließen. Wenn die Leute das trotzdem tun und für bessere Löhne verhandeln wollen, dann haben sie es mit großen Repressionen zu tun. Wir kommen auf jeden Fall riesige Probleme dabei. Was mittlerweile auch gefordert wird, sind nicht mehr nur Mindestlöhne, denn es gibt durchaus Länder, in denen Mindestlöhne gelten, allerdings sind die viel zu niedrig. Mittlerweile wird gefordert, dass es sogenannte Existenzlöhne gibt, existenzsichernde Löhne, Löhne, die weit über dem Mindestlohn liegen, aber die dazu führen, dass sich die Leute tatsächlich auch ihre Existenz leisten können. Also, dass sie genug Geld für gute Nahrung haben, dass sie genug Geld haben zum Wohnen, dass sie auch Geld haben für die Bildung ihrer Kinder, dass die Kinder auf die Schule gehen können und dass sie auch Geld haben, dass sie auf die Seite legen können, falls Haushaltsgeräte kaputt gehen, dass man diese auch ersetzen kann. Das wäre dann ein so genannter Existenzlohn. der dann oft weit über dem Mindestlohn liegt. Ja, es gibt viel zu tun, das habt ihr gehört. Was wir tatsächlich haben in Deutschland, beziehungsweise was sehr oft herangezogen wird, sind sogenannte Nachhaltigkeitssiegel. Siegel, die bestätigen sollen, dass Klamotten nachhaltig hergestellt sind. Ich habe hier auch so ein kleines Faltblatt vor mir, beziehungsweise ein kleines, ein bisschen untertrieben. Das ist ein sehr großes Faltblatt, wo eine unglaublich große Anzahl an Siegeln drin aufgelistet ist. Und das ist ein, ja, man spricht vom Siegeldschungel sozusagen. Es gibt unglaublich viele Siegel, die die Nachhaltigkeit von Klamotten bescheinigen sollen oder es zum Teil tun, zum Teil eher schlecht tun. Als Laie tut man sich da sehr, sehr schwer, ein Siegel zu finden, das tatsächlich Nachhaltigkeit bestätigt, sowohl was Umweltstandards angeht, als auch was Arbeitsstandards angeht. Es gibt Bemühungen auch von der Bundesregierung, diesen Siegelschungel so ein bisschen zu lichten, beziehungsweise da Sachen zu vereinheitlichen, aber das steckt noch in den Kinderschuhen tatsächlich. Es ist, wird wahrscheinlich interessant zu sehen, was sich dann in den nächsten Jahren tun wird noch. Wir hören noch ein Stück Musik und dann sind wir auch schon bald am Ende. Der hier geht raus an die Motorradfahrer im Allgäu oder an die Mofa-Fahrer im Allgäu. Hier kommt Easy Rider von Action Bronson.